Also nochmal allgemein, vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Ich freue mich wirklich sehr, dass das Interview jetzt geklappt hat und dass wir das jetzt zusammen machen können. Also, gut. Die typische Einstiegsfrage. Willst du dich mal ganz kurz für unsere ZuhörerInnen vorstellen, die dich vielleicht nicht kennen?
Ich bin Katrin Fricke. Im Internet heiße ich Cold Mirror. Und da habe ich einen YouTube-Kanal, wo ich seit 2006 jetzt schon lustige Videos hochlade in allen verschiedenen Bereichen. Angefangen habe ich mit dummen Harry Potter Re-Synchros, Fun-Synchros, wo ich den Originalton vom Film weggenommen habe und selber irgendeinen Quatsch erzählt habe. Aber auch jeglichen anderen Scheiß, zum Beispiel Animationen mache ich selber und vertone die auch und mache Podcasts und alles Mögliche, aber immer so im Parodie-Humor-Bereich.
Also auch eigentlich eine richtig große Bandbreite über die ganzen Jahre. Und dazu passt doch gleich meine nächste Frage. Dafür, dass du so viele Formate hattest, wenn du dich jetzt für eins entscheiden könntest, das du gerne wiederbeleben würdest, welches wäre es dann?
Ich würde gerne mal wieder die kunstwissenschaftliche Analyse machen. Das habe ich irgendwie schon lange nicht mehr gemacht, obwohl es ja irgendwie relativ einfach ging. Da habe ich dann so Musik, so Albencover kunstwissenschaftlich analysiert, natürlich viel zu viel reininterpretiert. Das fand ich immer ganz lustig. Irgendwie habe ich das jetzt längere Zeit nicht mehr gemacht, aber ich bin auch voll der Musikbanause. Also vielleicht sollte ich mal irgendwas anderes interpretieren als immer nur irgendwelche Albencover. Da gibt es ja alles Mögliche, vielleicht so Moviecover oder so. Ich glaube, das wäre mal ganz gut. Das mache ich vielleicht. Dankeschön für die Information, für die Inspiration.
Ja, sehr gern. Weil jetzt ja schon ganz spezifisch Filmcover aufkam, fällt dir da eins ein, das du gerne machen wollen würdest?
Es gibt ja diverse Sachen, die irgendwie, also ich würde das sogar mal machen im nicht mal Verarsche-Bereich, sondern im richtigen, so wirklich ernsthaften Bereich, dass viele Filmposter alle gleich sind. Also man hat irgendwie immer die gleiche Farbpalette, immer so Typ, der, ich weiß nicht, da gibt es so viele Bilder, die einfach gleich aussehen, die gar nicht mehr künstlerisch sind irgendwie und ja, dann einfach so in Photoshop zusammengekleistert worden. Ja, am liebsten würde ich da gerne mal Scheiß-Movie-Poster vergleichen mit sehr, sehr guten oder die ich sehr gut finde. Wirklich auf einer ernsten Schiene.
Das wäre mal wirklich interessant, weil ehrlich gesagt habe ich davon auch absolut keine Ahnung. Und dann mal einen Einblick von jemandem zu bekommen, der wirklich auch ernsthaft weiß, worüber er da redet, wäre schon auch mal super spannend.
Ja, wahrscheinlich gibt es dann super irgendwelche Film-Nerds, die das alles wissen und sagen, oh mein Gott, oh. Natürlich, das weiß ich doch schon, aber ich bin jetzt auch nicht Experte darin, aber es ist ein Teilbereich, der mich interessiert, das soll mal so von dieser Schiene zu sehen.
Ja, und weil die eine Farbe wurde ja gewählt, weil dieser eine Charakter, der hatte das mal in einer bestimmten Szene einmal so ein Shirt in der Farbe an und daher kommt es natürlich.
Ganz genau. Und blau bedeutet Distanz, aber auch Weite und Sehnsucht und Traum. Und das wird in dem Bild wiedergespiegelt.
Ja, und in der einen Szene war das so offensichtlich. Und dass du das nicht erkannt hast?
Ach, ja. Ah. Und genauso mache ich das dann.
Aber jetzt mal weg von der kunstwissenschaftlichen Analyse und hin zu einem anderen Thema. Und das ist einer meiner absoluten Favoriten. Und zwar der UFM Game Check. Wenn du dich da jetzt für ein Spiel entscheiden könntest, welches würdest du jetzt gerne vorstellen, beziehungsweise halt auch, ja, reviewen?
Weil ich es jetzt zuletzt immer gespielt habe, Green Hell. Es ist, glaube ich, letztes Jahr oder schon ein bisschen her, dass es rausgekommen ist. Aber da geht es so um Survival im Dschungel. Aber es ist richtig eklig und nicht so, ja, keine Ahnung, Zombies greifen dich an, sondern, ja, du bist im Dschungel und du hast Hunger. Es gibt kein frisches Wasser. Wenn du irgendwo aus dem Teich trinkst, dann kriegst du erstmal Parasiten.
Oha.
Dann, wenn du irgendwie, dann kriegst du Fieber und dann fällst du um und dann wachst du am nächsten Tag wieder auf, bist völlig groggy. Und Würmer sind in der Zeit unter deiner Haut gekrochen, die du dann mit irgendwelchen Knochensplittern wieder rauspulen musst. Und dann können die sich entzünden. Und es ist halt so brutal und schlimm, aber auch irgendwie real. Also Survival an sich ist ja gar nichts Lustiges. Also ich liebe Survival-Spiele, deswegen. Das würde ich jetzt nehmen, weil ich es zuletzt gespielt habe. Ich würde mich gar nicht so auf Spiele konzentrieren, die total new sind, sondern einfach, die ich sehr lange und sehr gerne spiele und wo ich auch immer wieder drauf zurückkomme. Sowas vielleicht.
Ja, cool. Aber verstehe ich, Survival-Spiele sind einfach voll die andere Erfahrung und deswegen kann ich das auch echt nachvollziehen, was du gerade meinst. Jetzt muss ich dir aber noch eine typische Radiofrage stellen. Du meintest mal, dass du ja super durchgemischte Musik hörst. Was wären gerade so deine Top 3 Lieder, die du gerne hörst?
Ja, du hast mir diese Frage ja schon mal vorher per E-Mail gestellt. Deswegen habe ich extra rausgeguckt, was ist denn so in meinem Musikordner drin. Und ich glaube, es gibt nichts, was man irgendwie so sagen kann, oh, das ist ein Song, den jeder kennt oder das kommt im Radio. Ich lese es einfach mal vor und du sagst, ah ja, kenne ich. Oder nee, ist absoluter Scheiß. Und zwar The Backyardigans mit Castaways. Das dürfte vielleicht bekannt sein, weil es so ein Meme-Musik ist irgendwie. Aber das habe ich so vor mich hingesummt die ganze Zeit. Und irgendwann ist es in meinem Gehirn drin. Es ist eigentlich ein Kinderlied, was auch schon voll alt ist. Aber es hat mich ganz eingefangen. Und es ist so schön irgendwie. Es gibt einem gute Gefühle. Dann habe ich Sleaford Mods Tweet, Tweet, Tweet.
Okay.
Was so britischer Punk ist so ein bisschen. Also Altpunk. Keine Ahnung, ich hab's gehört, sonst nie was von der Band gehört. Und dieser Song hat's mir irgendwie angetan, weil es so tiefer, schrammiger Bass ist. Apropos tiefer, schrammiger Bass. Princess of Underground von XS Project, was so Russen-Techno ganz stumpf ist. Princess Underground.
Also eigentlich so eine richtige Mische wieder, oder?
Ja, also das ist sehr, sehr stumpf und also wir haben Kinderlieder, wir haben UK-Punk und Russen-Techno, aber da stehe ich halt voll drauf. Deswegen, weil ich bin voll der Musikbanause, ich mag irgendwie jeglichen Scheiß.
Naja, aber ob das jetzt weniger Banause oder einfach mehr ein Weizeninteressenfeld ist, eigentlich ist es doch was Gutes.
Ja, das klingt besser. Ich habe ein weites Interessenfeld. Du könntest mir irgendwelche Künstler sagen von heute und die sind super gut und super bekannt und ich würde nicht wissen, wer das ist. Du kannst mir auch Leuten von vor 20 Jahren sagen, die super gut und super bekannt sind und ich würde nicht wissen, wer das ist. Deswegen Banause.
Wir müssen auch noch ganz kurz bei Musik bleiben. Du meintest ja mal in einem Interview, dass die Ärzte empirisch gesehen deine Lieblingsband sind. Stimmt es denn noch?
Ja, natürlich. Also ich habe, glaube ich, jedes Album von denen gehört. Also da kann man wirklich sagen, dass es seit meiner Kindheit irgendwie mich begleitet hat und ich nicht sagen kann, oh, die sind jetzt scheiße. Oder es gibt immer irgendein Lied in dem Album jeweils, was ich sehr gut finde und das dann auch rauf und runter höre, bis es keine Emotionen mehr in mir auslöst.
Also ganz extrem für eine kurze Zeit lang und dann wieder weniger, oder?
Ja. Ja, und dann hört man das und irgendwie haben die ja für alles Mögliche, für alle verschiedenen Gefühlslagen Lieder schon geschrieben. Die sind ja auch schon ein bisschen länger dabei, ne? Und dann hast du irgendwie menschenverachtende Untergrundmusik und Geschrammel und dann hast du wieder voll die schönen Liebesballaden und so. Das ist auch ein weites Spektrum.
Ja. Welches Lied von ihnen hörst du denn gerade immer und immer wieder? Also, falls du dich da gerade natürlich auf eins festlegen kannst.
Zumindest auf meinem ollen MP3-Player habe ich Wie es geht sehr oft angehört und ist halt immer wieder so im Shuffle-Modus, kommt immer wieder und dann höre ich das durch. Weiß nicht, ob es mein Lieblingslied ist, aber auf jeden Fall eins der meistgehörtesten Lieder.
Aber das ist ja gut, vor allem, wenn es gerade sehr positiv für dich ist.
Ja.
Aber wieder weg von Musik allgemein und wieder ein bisschen hin zu dir und zu deinem Content. Ich muss ja natürlich auch richtig investigativ nachfragen. Hast du irgendwas contentmäßig geplant und kannst eine mini kleine Sneak Preview geben?
Nein. Also nicht, dass ich es dir nicht erzählen würde, sondern da ist jetzt nicht irgendwie, boah, habe ich mega specialige Sachen geplant, sondern alle Projekte, die jetzt gerade laufen, die laufen auch noch weiter. Wer weiß, also ich bin ja jetzt inspiriert worden, mach mal wieder kunstwissenschaftliche Analyse oder so. Also dass dann altes Format wieder ein bisschen aufgewärmt, wieder neu rausbringen. Ansonsten diverse Hörspiele und sowas spreche ich vielleicht mit und wer weiß, vielleicht schreibe ich mal ein gutes Drehbuch, mega langes, aber das ist, wie gesagt, nur so, das ist jetzt nicht geplant, sondern ein nice to have.
Ja, was für Hörspiele, also wenn ich das fragen darf, was sind es dann so für Hörspiele?
Es ist eigentlich nur eins und es heißt Ghost Sitter. Und das ist so ein kleiner Junge, der in einem Gruselkabinett arbeitet. Aber diese Gruselfiguren, die im Kabinett sind, die sind alle echt. Und da ist ein Vampir und eine Mumie. Und die sind dann mit ihm befreundet und erleben Abenteuer. Und ich spreche eine Hexe, die Hexe Amalia vom obersten Hexengericht. Das ist natürlich voll auf mich geschrieben, die Rolle. Und freue mich sehr darüber. Und das kommt, die kommt ab und zu mal wieder vor.
Super cool. Also ist es mehr so ein Kinder- beziehungsweise halt junge Teenager-Hörspiel?
Ich denke schon, es geht in die Richtung, aber kann man natürlich auch als erwachsene Person hören.
Ich finde auch Kinderhörspiele immer noch zum Einschlafen eigentlich super okay. Also ganz ehrlich.
Ja, ich habe mich als Kind überhaupt nicht getraut, sowas wie TKKG oder sowas zu hören. Also diverse Hörspiele, die es so gibt, auch so mit Krimi-Kram und sowas. Das hat mich zu aufgewühlt als Kind. Die höre ich dann jetzt als erwachsene Person lieber, wo ich das verkraften kann.
Hörst du die aber dann jetzt nachts oder ist das immer noch eine Stufe zu extrem?
Die lasse ich dann so nebenbei rödeln, wenn ich irgendwie am Zeichnen bin oder sowas. Mhm. Also es ist dann gar nicht so ein, oh, ich bin jetzt total interessiert in der Geschichte, sondern ich brauche ein bisschen Hintergrundbeschallung.
Ja, neben TKKG hast du dann noch was, auf das du gern sozusagen bei Hintergrundbeschallung zurückgreifst?
Hörbücher und sowas. Und natürlich irgendwelche stumpfe Schranz-Techno-Musik, die dann mein Gehirn am Leben hält, damit ich etwas weiter akribisch arbeiten kann.
Ja, am besten aus Russland, ne?
Ja, natürlich, damit ich auch nicht den Text verstehe.
Ja, ich meine, das wird definitiv überbewertet. Wir haben es ja vorher schon angesprochen, du bist jetzt ja schon echt lange auf YouTube unterwegs. Von allen Formaten, die bei dir gerade laufen, hast du da ein Lieblingsprojekt oder bist du mit allen eigentlich gleich zufrieden?
Zufrieden bin ich mit allen, aber es ist natürlich immer das Projekt, an dem ich jetzt gerade arbeite. Jetzt gerade arbeite ich am Harry-Podcast. Und dann kommt er ja irgendwann online und dann arbeite ich am nächsten Video. Und dann bin ich gerade von diesem Video total eingenommen. Ich glaube, das ist so der Fluch des Künstlers, dass wenn man in dem Werk drin ist, dann liebt man das und dann ist es fertig und dann will man nichts mehr damit zu tun haben. Oh mein Gott, ich muss es viel besser und noch mehr machen. Und so ist es dann. Immer das, woran ich gerade arbeite, das habe ich am liebsten.
Aber das ist ja auch irgendwie super schön so, wenn du deine ganze Passion in das eine Projekt, das du gerade machst, so reinpumpen kannst.
Ja.
Und naja, genau, da muss ich nochmal auf ein älteres Format zurückkommen, und zwar Japanischlampen. Das ist ja auch eins meiner absoluten Favoriten. Kannst du vielleicht für die Leute, die sich jetzt denken, was ist das denn, das auch nochmal ganz kurz beschreiben?
Japanischlampen ist ein etwas unglücklich gewählter Titel für meine Parodie von diversen Anime-Serien. Das ist aus einem improvisierten Sketch, sag ich mal, entstanden. Und da gibt's dann Wake und Chao und ich glaube, weiß gar nicht, was die in der ersten Folge machen. Ich glaube, die bewerfen sich irgendwie mit Reisbällchen oder sowas und dann sterben die sogar dabei, keine Ahnung. Oder also es wird halt alles Mögliche, was man so an Anime-Serien aus der Kindheit geguckt hat, verarscht. Sailor Moon, Digimon, Beyblade gab's auch mal und so weiter. Und das verarbeite ich da dann so ein bisschen drin. Und mittlerweile ist es halt auch so ja, ich will jetzt nicht sagen wie TKKG, aber so in die Richtung. Also kleine Jugendbande, die irgendwelche Fälle löst. Oder in jeder Folge gibt es irgendwie eine Bedrohung oder irgendwas, was herausgefunden werden muss. Und dann erleben die kleine Abenteuer und gehen da immer noch weiter seit Jahren zur Schule. Ihre Frau Lehrerin und so. Und alles sehr ulkige Figuren.
Vor allem, was du ja auch gerade mit Frau Lehrerin meintest, das mysteriöse Wiederauferstehen von Charakteren, die dann halt auf einmal einfach wieder da sind.
Ja. Ja, ganz genau, das stimmt.
Du meintest ja gerade, dass du das aus Serien oder eben von Animes aus der Kindheit hast. Würdest du sagen, du hast daher dein komplettes Wissen oder hast du dir die Serien teilweise für eine Folge dann nochmal angeschaut?
Oh ja, es gibt ja so auf YouTube haben irgendwelche coolen Leute diese Folgen dann hochgeladen. Ist ja copyrightmäßig nicht ganz legal, aber scheiß drauf. Und dann, keine Ahnung, dann gucke ich so eine alte Folge von Detektiv Conan. Und dann denke ich, oh, das habe ich auch noch nicht verarscht, das mache ich jetzt. Und dann kommt zufällig eine Figur vor, die Detektiv, die heißt nicht Detektiv, sondern der heißt Cornen und war die ganze Zeit schon in der Klasse. Sie haben ihn nur nicht beachtet, weil er hinten links in der Klasse gesessen hat und da haben sie nie hingesehen.
Ich meine, das macht Sinn und es ist ja auch eigentlich wie im Quellenmaterial.
Ja, also ich parodisiere die Sachen dann natürlich auch, aber versuche dann auch die Leute, die das Original gesehen haben, zufriedenzustellen.
Würdest du dem Statement, man muss es wirklich lieben, um es parodieren zu können, zustimmen? Also hast du immer noch Liebe für die Sachen, die du parodierst, oder muss das deiner Meinung nach eigentlich nicht sein?
Muss jetzt nicht tiefe Liebe empfinden, aber für mich ist es schon wichtig. Also ich kann mich ja nicht super lange mit einer Sache beschäftigen, die ich hasse oder die ich kacke finde. Es gab mal Situationen, wo Leute mir gesagt haben, also ich habe auch Politiker-Synchros gemacht, wo ich zum Beispiel Obama und Merkel und sowas gesprochen habe, die sich dann Rap-Battles geliefert haben. Und dann meinten Leute, ja, mach doch mal Trump. Und das konnte ich nicht machen, weil mit dem befasse ich mich sehr, sehr ungern. Ich konnte nicht angucken, ich wollte nicht sehen und so. Und dann haben diese Politiker-Synchros aufgehört. Also ich kann mich wirklich nur längere Zeit mit Sachen beschäftigen, die ich dann auch gut finde.
Ja, aber das ist ja auch gut. Das heißt, du hast dann noch ganz positive Gefühle, wenn du an deine Arbeit rangehst.
Ja.
Was eher negativer ist jetzt? Das ganze Internet hat ja ein ziemliches Problem mit Hass oder halt auch mit Hasskommentaren. Wie würdest du da jetzt die Situation bei dir in der Community beurteilen? Du hast ja da auch damals mal ein Video drüber gemacht.
Ich glaube, Hate-Kommentare gibt es bei mir in der Community fast gar nicht. Und wenn, dann ist meine Community so cool und meldet das oder belehrt diese Leute. Das, was es gibt, ist halt Kritik oder, also es ist aber auch immer konstruktive Kritik, nie ein oh mein Gott, du bist scheiße. Das, was blöd ist, ist halt, wenn irgendwie ein Video von mir in den Trends landet, warum auch immer, und dann schwappt so der ganze Schmutz von YouTube zu mir. Leute, die normalerweise überhaupt nicht meine YouTube-Videos gucken würden, kommen dann an und denken, okay, es ist in den Trends, das muss ja was ganz Tolles sein, und dann sehen die meinen Quatsch und kommentieren dann sowas wie, oh, das ist das Unlustigste, was ich jemals gesehen habe. Wie alt bist du? 13? Komm, erstmal ein Stimmbruch. Und dann immer wieder erklären zu müssen, ich bin eine erwachsene Frau, ich rede halt so. Ja, aber ja, meine Community ist, glaube ich, mit mir zusammen auch erwachsen geworden. Ist relativ vernünftig, obwohl nicht vernünftig, sondern genauso bekloppt wie ich, aber hat zumindest Moral, deswegen da wird kein Hass verbreitet.
Wie hat sich denn das Hate-Level allgemein verändert? Also ist es eigentlich positiver geworden über die Jahre?
Ja und ja, das Hate-Level, also ich krieg immer sehr viel Liebe ab. Es gibt ja so Shitstorms, die andere Leute auslösen und dann kommen sie nicht damit klar. Und ich habe halt Candy-Storms. Alle Leute finden mich toll und lieben mich und stellen mich auf ein goldenes Podest und ich komme nicht damit klar. Und dann ziehe ich mich halt auch zurück. Also das ist gar nicht der Hate, der mich so überwältigt, sondern alle Leute, die mich irgendwie ja gut finden und was von mir wollen und keine Ahnung. Und ich möchte eigentlich gar nicht so sehr im Mittelpunkt stehen. Aber wie gesagt, sie sind mit mir zusammen durch dick und dünn gegangen. Das ist ja jetzt auch schon einige Jahre, dass ich diesen YouTube-Kanal habe. Und da sind Leute von Anfang an dabei gewesen. Und dann zeigen die das ihren jüngeren Schwestern und Brüdern und sowas. Und die sind dann auch dabei. Und das jetzt auch schon seit 10 Jahren. Wir sind alle etwas reifer und erwachsener geworden. Und es ist halt nicht mehr lustig, im Internet zu haten. Und Leute, die das machen, sind halt meistens arme Würstchen, beziehungsweise Leute, die sonst überhaupt niemanden haben. Und das ist die einzige Art, wie sie eine Reaktion von irgendwem kriegen. Also das ist irgendwas, weiß ich nicht, die müssen zum Therapeuten oder so. Da ist irgendwas im Gehirn falsch. Oder das ist irgendwie die einzige Art, wie sie dann sich noch am Leben fühlen. I don't know. Ich kann es halt überhaupt nicht nachempfinden. Ich habe keine Zeit dafür. Wie ich so schön in dem Trollvideo gesagt habe, ich habe einen Job. Ich kann mich gar nicht mit Hate im Internet befassen, weil ich wichtigere Dinge zu tun habe.
Ja, aber es ist ja auch irgendwie durchgehend dieses, was gibt ihnen das? Und das hat man ja irgendwie bis heute auch noch nicht wirklich rausgefunden und das hat sich auch noch nicht geklärt. Aber wenn du jetzt für dich sagen kannst, dass die ganze Situation bei dir okay ist, dann ist das ja perfekt. Woher deine Community auch immer extrem abgeht, ist die Resonanz vom Harry Podcast. Beziehungsweise Aussagen aller, wann kommt denn jetzt der nächste Teil? Mhm. Ist ja irgendwie schon auch, ja, dauernd dabei. Wie gehst denn du damit um?
Das freut mich natürlich, wenn das gesagt wird. Aber ich versuche dann auch irgendwie, also ich kann es halt selber nicht sagen.
Ja.
Mache ja viele diverse Sachen so. Und ich will die Leute dann auch überraschen, wenn ich sage, so, also hier ist mein Zeitplan für das gesamte Jahr, was ich mir aufgestellt habe. Und dann bin ich einmal krank und kann nicht aufnehmen, habe, keine Ahnung, krasse Infektion im Hals oder so. Und dann liege ich 3 Wochen flach und kann keine Audioaufnahmen machen, dann ist das ja schon über den Haufen geworfen. Deswegen lasse ich die Leute da lieber im Dunkeln und teile keine Termine mit. Und dann freuen die sich, wenn das so mitten in der Nacht, 3 Uhr morgens an einem Samstag gedroppt wird und dann rasten alle aus. Aber ich kann das nachvollziehen. Also das ist ja schon seit Synchro-Zeiten so. Wann kommt der neue Synchro-Teil? Das kenne ich schon. Das ist ja auch nur eine andere Art zu sagen. Ich mag das. Ich schätze deinen Content. Ich freue mich sehr auf eine neue Folge. Mein Autokorrekt im Gehirn wandelt das dann schon so um, wenn ich das irgendwo lese. Wann kommt der neue Podcast-Teil?
Okay, aber das ist ja eigentlich echt super. Allgemein ist ja auch die Resonanz von dem Podcast total krass. Du hast ja auch eben diese Sammler-Edition, dieses Harry Potter Page to Screen, The Complete Filmmaking Journey geschenkt bekommen. Ja, von Fans und von Spenden, die eben die Fans gesammelt haben.
Ja.
Wie war das so?
Das war krass. Ich habe es in irgendeiner Podcast-Folge erwähnt. Hey, es gibt dieses Buch. Das kostet irgendwie 2000 Pfund oder sowas. Das kann ich mir niemals leisten. Das ist ja Quatsch, das dafür auszugeben. Ja, schade. Und dann völlig ohne mein Wissen haben Leute so eine Petition gestartet, hey, wir wollen Cult Mirror dieses Buch schenken. Hier könnt ihr Geld spenden und sowas. Und ich habe das zuerst für einen Scherzen gehalten. Ich habe nicht geglaubt, dass es echt ist. Und dann haben die sich halt beim Hessischen Rundfunk gemeldet. Von wegen, ja, wir haben das jetzt übrigens, wir wollen das gerne Kadi schenken. Und dann haben die das Treffen organisiert. Und mir wurde das dann bei einem Drehtag da, wo ich gerade in Frankfurt war, dann übergeben. Und das war sehr schön. Das war so ein riesiges Paket. Und da waren ja noch diverse andere Bücher bei. Da war dann so ein plüschiges Monsterbuch der Monster, und wo kleine Tentakeln rausgeguckt haben und alle möglichen anderen Sachen. Und das war krass. Da habe ich echt so gedacht, wow, da kommen Leute zusammen und geben 2000 Pfund für mich aus. Und das ist so eine Special Super Sonderedition und sowas. Und das ist jetzt mein kleines Heiligtum. Ist bei mir in meiner Harry Potter Ecke im Schrank, bei meinen DVDs und meinen Büchern und überhaupt allem.
Aber das ist so schön. Und was ich auch glaube, da haben halt Leute auch mal einfach eine Möglichkeit gesehen, dir was zurückzugeben, eben für den Content und für die sicher auch vielen positiven Momenten, die du Leuten auch durch eben deinen Content gibst. Deshalb kann ich mir auch einfach echt vorstellen, dass viele das sicher einfach nur viel zu gern gemacht haben.
Ja, da muss ich echt sagen, das ist das Coole an meiner Community, dass die auch untereinander sich irgendwie helfen. Also ich habe ja nie gesagt, hey Leute, ich will das haben, hier, spendet dahin, sondern die haben das einfach für sich gemacht. Die haben sich zusammengefunden und das einfach so gemacht, ohne je zu wissen, ob ich das wirklich kriege oder mich dafür bedanke. Und die, von sich aus organisiert und sich zusammengefunden. Das finde ich cool, dass es halt wirklich eine Community ist, die für sich selber funktioniert, ohne dass ich sage, hey Leute, ich bin cool, gib mir alles.
Ja, aber voll. Und es können halt auch wenige Content-Creator von sich so sagen. Und es ist halt auch einfach super cool.
Ich finde es auch sehr schön. Sehr liebe Leute.
Würdest du sagen, dass du dich im Alltagsleben wegen dir und deiner Bekanntheit irgendwie zurückziehst oder dich einschränken musstest? Oder wie hat sich das da irgendwie drauf ausgewirkt? Oder hat sich das da überhaupt irgendwie drauf ausgewirkt?
Es gab neulich einen Moment, wo ich literally einmal um die Ecke gegangen bin und direkt jemand auf mich zugekommen ist und meinte, kann ich ein Foto mit dir machen? Oh mein Gott, ich habe dich schon öfter hier gesehen, ich habe mich nie getraut, dich anzusprechen. Ja, okay, also wirklich wochenlang nicht das Haus verlassen, jetzt mal mit Freunden unterwegs gewesen und direkt wirklich so zwei Häuser weitergegangen und ist schon wieder passiert. Also das ist so das Einzige. Aber es sind ja liebe Leute, das ist ja überhaupt nicht schlimm. Aber man hat dann so ein bisschen gesunde Paranoia, nenn ich's mal, weil ich halt damit rechnen muss, dass ich die ganze Zeit irgendwo, dass irgendwo hinter einer Ecke jemand lauert und jetzt mich anspricht. Und eine gesunde, nicht so gesunde, sondern ungesunde Soziophobie hatte ich eigentlich schon immer. Also ich bin gar nicht so gerne unter Leuten. Das heißt, irgendwelche Conventions oder so, wo dann ganz viele Leute kommen und Fotos machen wollen und Autogramme und sowas, das mache ich schon mal mit, aber bin dann sehr erschöpft danach. Deswegen ziehe ich mich doch gerne zurück und bin eher für mich und Die Liebe nehme ich dann natürlich mit, ich spüre das schon, also wenn ich mich zurückziehe, heißt das nicht, oh, ich finde euch alle scheiße, sondern eher so ein, ich würde das gerne noch weiter mit euch machen, aber ich muss meine Energie sparen, damit ich das auch noch weitermachen kann.
Ja, aber wenn du da jetzt für dich einen gesunden Rhythmus gefunden hast, ist das ja eigentlich echt perfekt.
Ja, also andere Leute reizen das voll aus und gehen irgendwie auf Tour und so, und für mich wäre das der absolute Albtraum, deswegen ich mache vielleicht zweimal im Jahr irgendwie sowas und dann ist gut.
Ein was davon ist ja wenigstens hin und wieder auch die TinCon gewesen, ne?
Yes.
Und dazu habe ich auch wieder kurz eine spezifischere Frage. Da hast du mal ganz kurz von Tube Clash geredet. Hast du das geguckt?
Ein bisschen davon habe ich geguckt. Jetzt nicht religiös jede Folge, aber so, wenn ich da vorgekommen bin, habe ich mir das schon angeguckt, ja.
Wie war das so für dich, dass du da ein Teil davon warst?
Ich fand's witzig, weil ich ja nicht von mir selber gesprochen wurde, sondern von jemand anderem. Also ich habe eine fiktive Figur von mir angeguckt, wie sich jemand anderes mich vorstellt. Das war witzig.
Ja.
Natürlich schön auch irgendwie mit Augenringen krass und irgendwie alter Frisur mit anrasierten Haaren und sowas. Also das ist schon, ich krieg halt auch immer noch Fanart von Leuten, die mich so wie da malen. Sagen, das bist du. Und dann kann ich so sagen, das sehe ich schon lange nicht mehr aus. Aber gut, sehr schöne Schattierungen unter den Augen. Gut getroffen.
Würdest du sagen, dass das sowas wie, ja, ich weiß nicht, Fanfiction über dich selber?
Ja, schon ein bisschen.
Gibt's denn Fanfiction über dich? Also weißt du das?
Ich suche nicht danach, aber bestimmt. Oh ja, doch, warte. Es gibt durch diese Serie, durch Tube Clash inspiriert, Da ist ja auch jemand dabei, German Let's Play. Ich weiß nicht, anscheinend verstehen wir uns gut in der Serie oder haben irgendwie so eine Connection gehabt, dass die Leute uns angefangen haben zu shippen. Und dann gab es das Shipping-Name Germ Mirror. Und da sehe ich dann halt auch ab und zu mal so Beiträge, wo ich dann getaggt werde. Aber ich gucke mir das dann bewusst nicht an, weil ich dann denke, nee, danke, aber nee.
Vor allem auch echte Leute zu shippen, ist ja auch immer wieder was anderes als, ja, fiktionale Personen zu shippen, finde ich.
Ja, man kann es ruhig machen, aber dann taggt die reale Person nicht. Tag mich nicht.
Aber was man jetzt auch nochmal allgemein sagen muss, du hast einen der spannendsten Arcs in der ganzen Serie gehabt und außerdem einen coolen Plot-Twist. Und ich glaube, deiner Community hat das ja auch super gefallen.
Ja, also ich muss aber zu aber sagen, dass die Story ja nicht von mir ist, ne? Also
ja, logisch.
Das ist ja von Dark Victory und so weiter. Und da hatte ich eigentlich überhaupt keinen, war meine Finger überhaupt nicht im Spiel. Ich habe nur das Okay gegeben, dass mein Gesicht oder so dafür benutzt wird. Und aber es ist ja gut geworden und schön, dass da Leute dann so mitgefiebert haben.
Genau. Dann wieder zurück zu deinen allgemeinen Projekten, wo du auch natürlich was mit zu tun hattest. Ganz viele Leute reden ja immer noch über deine Synchros, aber du hast ja auch im Audiobereich sonst einiges gemacht, zum Beispiel die 3 Harry Potter Hörspiele. Was war da für dich die Motivation hinter den Hörspielen? Also wie sind die so entstanden?
Ich glaube, es waren irgendwelche Fanfictions, die ich auch mal geschrieben habe, die einfach nicht umsetzbar waren als Synchro oder irgendwelche Gags, die ich unbedingt einbringen wollte. Und dann dachte ich, na gut, dann, wenn ich das nicht irgendwie im Video, also im visuellen Bereich machen kann, dann mache ich es eben im Audiobereich und das, was man so hören kann. Und habe mich dann daran versucht und bin, glaube ich, so von Hörspiel zu Hörspiel ein bisschen besser geworden. Auch so mir macht es halt voll Spaß, dann irgendwelche Soundeffekte und so weiter dann rauszusuchen und einzubauen. Neville, der eine Treppe runterfällt, ist auch so eine meiner Lieblingsszenen. Oder irgendwie, dann sind sie bei Flourish and Blotz da in eine Bücherei oder sowas und dann kommt plötzlich ein dreibeiniger Todesroboter aus Krieg der Welten. Das alles rauszusuchen. Es ist so absurd, aber es hat halt wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Ja, aber tatsächlich, also ich finde es super, dass du die umgesetzt hast. Allein der Roboter, der Welteneroberung für Dummies ausleihen will. Ich glaube ganz ehrlich, das hat sich für immer in mein Gehirn eingebrannt und ich werde es einfach niemals vergessen. Du hast doch schon Neville erwähnt und jetzt wollte ich dich mal persönlich fragen, hast du was gegen Neville Longbottom? Weil irgendwie kommt er ja wirklich nie so gut weg, also in allem, was du eigentlich produzierst.
Original. Ich habe heute wirklich ein bisschen was für den Harry-Podcast aufgenommen, wo wieder eine Szene mit Neville vorgekommen ist, wo er so mit einem Beinklammerfluch durch die Gegend hopst und alle lachen ihn aus. Und da ich die Filme zuerst gesehen habe, dachte ich, oh, Neville ist halt voll der Loser. Und in den Filmen beachten sie ihn halt kaum und rennen dann irgendwie weg. Und ja, ich habe hier was über Nicholas Flamel rausgefunden, kommt alle mit und dann lassen sie ihn da stehen und keiner irgendwie hilft ihm, er fällt noch auf die Fresse, alle Kinder lachen. Und im Buch ist es ganz anders. Im Buch ist es so, er wird sofort von Hermine, von diesem Fluch befreit. Harry ist mega lieb zu ihm und schenkt ihm noch seinen allerletzten Schokofrosch, um ihn zu trösten. Und dann hat Neville viel größere Arc, nenne ich es mal, als in den Filmen. Und ich glaube, da ich so filmaffin bin und die auch zuerst gesehen habe, ist für mich halt Neville immer noch gespeichert als irgendwie so ein Dummi, der ja immer gemobbt wird und sowas. Und dann ist das auch in meinem Gehirn übergegangen. Aber eigentlich ist er, wird sich sehr gut um ihn gekümmert im Buch.
Das interessiert mich jetzt. Hast du das noch bei einem Charakter, wo du dir das dachtest? Also die im Film nicht so gut weggekommen sind wie im Buch?
McGonagall ist halt im Buch ganz anders als in den Filmen. Sie ist so ein bisschen cooler so. Ansonsten haben die Filme das ganz gut getroffen irgendwie. Also natürlich, meine Lieblingsfigur Snape, die ich über alles liebe, dank Alan Rickman, ist im Buch total scheiße. Also da kann man sagen, das ist ein bisschen das Gegenteil so. Also obwohl ich ihn im Film geliebt habe, wenn ich den Film jetzt nicht als Anhaltspunkt hätte, würde ich ihn, wäre es mein Hasscharakter. Das ist so ein Arsch, ein schlechter Lehrer.
Dann, weil wir jetzt ja eh schon bei den Hörspielen waren und weil du ja auch in deiner E-Mail meintest, dass du deine Stimme noch ein bisschen schonen musstest letzte Woche, hast du für dich allgemein so bestimmte Techniken, wie du deine Stimme so frisch, aktiv und irgendwie ja auch wandelbar hältst?
Unmengen Eistee trinken, wirklich. Wenn ich weiß, ich muss jetzt viel aufnehmen, dann kaufe ich mir echt so einen 6er-Pack irgendwie Eistee und trinke das dann auch die ganze Zeit. Also viel trinken, das macht schon Sinn. Ich habe aber auch das Gefühl, dass meine Stimme über die Jahre ein bisschen rauer geworden ist. Oder wenn ich mir ganz alte Videos von mir angucke, dann ist die Stimme ganz anders. Also durch viel Gebrauch werden die Stimmbänder dann auch ausgereizt. Aber wenn man das so oft macht, dann fällt es einem gar nicht mehr auf. Also wenn ich jetzt den ganzen Tag irgendwie die Flash Dumbledore Stimme die ganze Zeit machen würde, dann würde ich ja durchdrehen. Ich glaube, allein jetzt durch das Sprechen kriege ich schon ein bisschen Kopfschmerzen. Oder Mr. Filch. Na, Mr. Filch, wie hat der nochmal gesprochen? Ja, Whiskers, meine kleine Pussy. Ja, also da ist ein breites Spektrum. Oder auch, wenn ich Japanisch-Lampen spreche, dann, ich hoffe, ich übersteuere jetzt nicht. Aber hey, ciao. Das ist dann wirklich geschrien. Da ist Übung drin, aber das macht mir auch Spaß. Ich bin gerne albern.
Ja, aber also das mit dem Eistee schreibe ich mir definitiv auf.
Das ist das Geheimnis.
Und ich werde es in Ehren halten. Du meintest aber auch mal, ich glaube, das war in dem Elbenwald-Interview, dass du Fan von der SCP Foundation bist. Also insgesamt von dieser ganzen Content-Sammlung. Hast du da eine Story, die du am besten findest?
Es gibt sehr viele. Ich habe mir jetzt mal eine rausgeschrieben. Die haben ja immer so bestimmte Bezeichnungen. Es ist SCP-3008 IKEA. Was um ein verfluchtes IKEA geht, was quasi in die Unendlichkeit geht. Du gehst raus, du gehst rein, aber du gehst nie wieder raus. Und es gibt halt verschiedene Aisles irgendwie. Und ich glaube, jeder war schon mal in einem IKEA und hat sich darin verloren. Was wäre, wenn es wirklich so ein IKEA gibt, aus dem du nie wieder rauskommst? Und dann sind da auch IKEA-Mitarbeiter, die gesichtslos sind, die dich verfolgen und da scheint es völlig zeitlos zu sein. Du gehst rein und triffst Leute, die sind da schon 10 Jahre drin und haben Städte gebaut aus den Möbeln, die da so sind. Das fand ich sehr cool.
Ja, aber ist echt einfach cool. Du meintest ja auch, du findest das so nice, weil es halt auch irgendwie endlos ist, oder?
Ja, es sind ganz viele verschiedene Autoren, die Kurzgeschichten schreiben, immer so im mysteriösen, paranormalen Bereich. Es gab auch mal eine Geschichte, ich weiß gar nicht mehr, wie sie genau heißt, aber es ging um Kartoffeln. Und das ist so, man denkt, was ist denn gruselig an der Kartoffel? Aber stell dir vor, es gibt eine Welt, wo nur Kartoffeln sind. Und dann arbeitest du dich vor, dann haben die so ein Militärteam von Leuten, die sich dann immer weiter vorarbeiten und so ein Kartoffel-Enzym-Zersetzer haben. Und irgendwann geht der kaputt. Und du bist dann so in einer Blase aus Luft, aber um dich rum sind nur Kartoffeln. Du hast nichts weiter zu essen als Kartoffeln. Und das ist so voll der Albtraum.
Ja, voll.
Wie aus einer Kartoffel eine Horrorgeschichte werden kann. Das ist so faszinierend.
Was mir da auch immer einfällt, ist die Piñata. Du musst dir vorstellen, diese Piñata verwandelt sozusagen Kinder, die sie anfassen oder einfach ja berühren, in Süßigkeiten, beziehungsweise auch eben in eine Piñata. Kennst du die?
No.
Ja, genau, das ist also eigentlich diese Story. Diese Piñata taucht also immer wieder auf und versucht dann, andere Kinder sozusagen auch in diese Piñatas zu verwandeln. Und dieser Prozess dauert halt auch immer ein bisschen länger so. Und die haben auch eine von diesen Piñatas eben in ihrem Forschungsgebäude. Und da kommt dann irgendwann raus, dass diese Piñata in Richtung von der Grundschule schaut.
Nein!
Doch.
Ah, Kinder. Sind dann auch Süßigkeiten in der Piñata drin und ist es ein schleichender Prozess, dass sich die Organe langsam in Süßigkeiten verwandeln?
Also ich glaube, man weiß nicht, ob in den Original-Piñatas Süßigkeiten drin sind oder nur in diesen Kinder-Piñatas sozusagen. Aber die anderen sind auch einfach viel zerstörender, also diese Original-Piñatas.
Okay, da muss ich auch nochmal nachlesen. Das ist cool. Also es gibt tausende Geschichten und man meint, hat schon die gruseligsten gelesen und dann kommt wieder eine, die dich total abfuckt.
Allgemein ist es also einfach eine perfekte Empfehlung, falls eben Leute auf sowas stehen. Und jetzt noch eine klassische Abschlussfrage. Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das?
Ich stelle mir immer vor, es wäre cool, die Zeit anzuhalten, weil wenn man irgendwie an Deadlines arbeitet oder sowas und denkt, eigentlich, ich brauche nur noch einen Tag. Und dann würde ich jetzt gerne einfach Stopp machen, aber wahrscheinlich würde ich es dann total ausnutzen und nicht einen Tag draus machen, sondern eine Woche und 2 Wochen, einen ganzen Monat, ganzes Jahr und dann irgendwann, man hat mich einen Tag lang nicht gesehen und ich bin schon um 100 Jahre gealtert und so, weil ich die ganze Zeit in diesem zeitlosen Zustand verwahrlost bin. Das kann man dann ja, glaube ich, auch missbrauchen. Deswegen, ich muss vielleicht einfach nur lernen, meine Zeit vernünftig einzuteilen.
Und wenn nicht, dann kommt halt doch das Zeitanhalten ins Spiel, ne? Ja, und damit bin ich eigentlich durch. Hast du noch was, was du gerne noch abschließend sagen wollen würdest?
Ja, ich hoffe ja sehr, dass ihr diesen dummen russischen Techno-Track spielt. Muss auch nicht unbedingt das Lied sein, aber ich empfehle sehr XS Project. Alle Lieder hören sich gleich an von denen. Es ist immer der gleiche Beat. Es ist richtig, richtig dumm und ich liebe es. Ich liebe dumme Musik.
Und jetzt noch mal ganz kurz eine Anmerkung von Alex aus der Zukunft. Leider konnten wir Princess of Underground nicht bei uns in der Sendung spielen, aber dafür habe ich es jetzt hier und will euch deswegen eine Sneak Preview nicht vorenthalten. Alexander Soffer, Kanal C, Kulturredaktion. Die Prinzessin.